Wir wollen beten.
Vater, auch wenn es uns schwerfällt, Stille zu halten, so bitten wir dich, halte du uns still, halte uns auf, mache uns auf für dein Wort. Ein Tag liegt hinter uns, der uns beschäftigt. Nimm jetzt diese Gedanken weg, schwere Gedanken, und öffne uns. Amen. In der Reihe der Mutmacher, die wir durch die ganze Bibel verfolgen über Monate hinweg, kommen wir heute an einen Text, den gute Bibelkenner kennen, aber manche sicher noch nie gehört haben. Im 1. Samuel-Buch, im 9. Kapitel, lese ich diese Geschichte. Und zwar handelt die von dem Mann, von Benjamin, mit Namen Kisch. Ein Sohn Abiels, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Und er war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren. Und er sprach zu seinem Sohn Saul, nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und sie gingen durch das Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schalisha und fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schalim und sie waren nicht da. Sie gingen durchs Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war, komm und lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen. Der aber sprach, siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Und nun lass uns dahin gehen, vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen. Und Saul sprach zu seinem Knecht, wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann bringen könnten. Was haben wir sonst? Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach, siehe, ich habe einen Viertel Silbertaler bei mir, 75 Pfennig. Den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg sage. Saul sprach zu seinem Knecht, du hast recht geredet, komm, lass uns gehen. Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herausgingen, um Wasser zu schöpfen. Zu ihnen sprachen sie, ist der Säher hier? Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt, lasst uns zu dem Säher gehen. Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Säher. Sie antworteten ihnen, ja, er war gerade vor dir da, eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest hat auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen, die geladen sind, und darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schreien ist vor mich gekommen. Und als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach, sage mir, wo ist hier das Haus des Sehers? Samuel antwortete Saul, ich bin der Seher, gehe vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir antworten. Und die Eselinnen, die vor 3 Tagen verloren gegangen sind, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Saul antwortete, bin ich nicht ein Benjamiter aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Samuel aber nahm Saul und seinen Knechten und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib das Stück her, das ich dir gebe, und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten. Und da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz, und er legte sie Saul vor und sprach, siehe, hier ist das Übriggebliebene, lege es vor dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden für diese Stunde. So aß Saul an jenem Tag mit Samuel. Und als sie hinabgegangen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach, und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul, stehe auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf, und die beiden gingen miteinander hinaus, und er und Samuel. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran. Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. Und dann nahm Samuel den Krug mit Öl, goss es auf sein Haupt, küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Soweit diese Erzählung. Also, wenn einem der Lebensweg zu schaffen macht, so ja das Thema dieses Abends. Wer die Autobahn von Stuttgart nach Frankfurt nicht findet, ist blind. Wer in Zuffenhausen schon nach Ulm abbiegt und am Weinsberger Kreuz nach rechts, nach Nürnberg fährt, und wer dann am Hockenheimer Ring geradeaus über die Rheinbrücke fährt, der gibt am besten gleich seinen Führerschein bei der Polizei ab. Und wenn einer die Bundesstraße von Cannstatt nach Schorndorf nicht findet, der ist auch blind. Wer schon nach Waiblingen nach links, nach Winneton abbiegt, oder wer dann in Geradstetten geradeaus hinein in die Weinberge kurft, der soll sich bitte gefälligst nicht mehr hinters Steuer trauen. Der ist blind. Und wer den Wanderweg von Pforzheim nach Basel nicht findet, der soll sich von einem geübten Wanderer in die Kunst des Kartenlesens einweisen lassen, Autobahnen, Bundesstraßen, Wanderwege zu finden, ist nun wahrlich keine Kunst. Und wenn einer die Lebensbahn, die Lebensstraße, den Lebensweg nicht findet, ist er dann auch blind? Muss er dann auch zu den Blinden gerechnet werden? Die Bibel spricht davon, dass viele Wege nicht klar sind, nicht ausgeschildert, nicht angezeigt, sondern schwierig, verschlungen, manchmal rätselhaft und verworren. In Brasilien sind die Bundes- und Landstraßen nicht ausgeschildert. Und als ich mit dem Auto dort unterwegs war, fragte ich ihn, du sag mal, wie findest du denn hier zurecht ohne irgendwelche Schilder? Und dann sagte er, ich sagte, woher weißt du das? Und er sagt, das weiß man halt. Und wer es nicht weiß, der bleibt zu Hause, der bleibt daheim. Wer es nicht weiß, der bleibt daheim. Wir können in unserem Leben nicht daheim bleiben. Wir müssen auf der Lebensstraße weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kommen Kreuzungen. Geht es jetzt nach links oder soll ich nach rechts gehen? Und dann wird es mühselig und dann wird es steil. Und dann wird es so, dass man auf einmal überhaupt nicht mehr die nächsten Schritte sehen kann. Warum dieser Weg? So fragt mancher. Warum diese Richtung? Warum diese Führung? Warum diese Führung? Und ich denke immer wieder an Paulus in Antiochia. Einer, der ja wohl um den Weg wusste, der von Gott selber auf den Weg geschickt wurde. Von dem heißt es, und seinen Freunden auf einmal, da wehrte ihnen der Heilige Geist. Der Heilige Geist wehrte ihnen. Verstehen Sie? Der Heilige Geist wies ihnen nicht den Weg. Nein, der Heilige Geist wehrte ihnen. Der warf ihnen Knüppel in den Weg. Der versperrte den Weg. Und oft müssen wir sagen, der Heilige Geist wehrte mir. Ich konnte den Weg gar nicht gehen, den ich eigentlich wollte. Sehen Sie, bei Jakobus, der Säule der Gemeinde selber, er geht den Weg und er geht direkt in die Hinrichtungszelle. Und Johannes auf Patmos, der war der Bischof von Ephesus, und der, dessen Weg geht direkt in die Verbannung. Und Luther, dessen Weg eigentlich hinausgehen sollte in die Welt, ging hinein in die Wartburg, in die Gefangenschaft. Und ein Johannes Prinz, dieser Heilige der Stiftskirche, der ging nach ins Versteck, nach Schwäbisch Hall. Glaubende sind nicht auf einem Weg, der von Gipfel zu Gipfel stürmt, sondern der immer wieder in Täler hinuntergeht und Nebelfelder, in denen man nicht weiß, wo man nun eigentlich gehen soll und gehen muss. Die Bibel kündigt es immer wieder an, wie undurchsichtig, verschlungen und unerforschlich die Wege Gottes sind. Meine Wege sind nicht eure Wege. Oder im Römerbrief, oh, welch ein Reichtum, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und der Psalmist sagt, ich dachte ihm nach, dass ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer. Es war mir zu schwer, über Lebenswege nachzudenken. Tausend auf dem Meeresgrund. Warum diese tausend? Es war mir zu schwer. Das Zugunglück bei Hamburg, 7 Tote und viele Verletzte. Warum die? Ich dachte darüber nach. Es war mir zu schwer. Dieser junge 26-jährige Bandleader der christlichen Band Ararat, der für so viele junge Leute in unserem Land etwas bedeutet hat mit seinen Liedern. Tod in seinem Auto auf der Straße. Ich dachte darüber nach. Es war mir zu schwer. Die eigenen Wege, vielleicht Ihr Weg oder Ihr Weg. Sie denken an die Stelle, an der Sie jetzt stehen. Sie möchten es begreifen und müssen dann sagen, Herr, es ist mir zu schwer. Ich begreife die Führung meines Lebens nicht. Es war mir zu schwer. Wem der Lebensweg zu schaffen macht, und leider sind es nur zu viele auch unter uns heute Abend in der Schlosskirche, denen dieser Lebensweg einfach zu schwer ist, der ihnen zu schaffen macht, den sie nicht gehen können. Wem der Lebensweg zu schaffen macht, der braucht, gerade der, braucht besonders den Mut für morgen, um diesen Weg weiterzugehen. Wir wollen uns an die Versen der Mutmacher heften und von ihnen Mut lernen. Abraham, Isaac, Jakob, Samuel und heute nun der Saul. Eine Geschichte aus der Frühzeit dieses Mannes Saul. Und beim Betrachten, Meditieren eines solchen Textes, der aussieht wie eine ganz oberflächliche Erzählung, sind mir 7 Punkte aufgefallen. Das ist bei mir erstaunlich, nicht 3 Punkte, sondern gleich 7 Punkte. Haben Sie aber keine Angst, die letzten Punkte gehen dann sehr schnell. Also, 7 Punkte. Erstens, dieser Saul, er ist belastet. Und zwar erblich belastet. Er stammt aus dem Hause Benjamin. Und wer sich auskannte, der wusste, Benjamin ist der kleinste, jüngste, bedeutungsloseste Stamm am Baum in Israel. Eine schreckliche Geschichte wird uns in Richter 19 erzählt. In Gibeah, einer Stadt dieses Stammes, wird ein ganz wichtiges und damals hochgehaltenes Recht, nämlich das Gastrecht, mit Füßen getreten. Die Frau eines Leviten wird in der Tat in der Stadt geschändet, bis sie tot umfällt. Und so kommt es zum Heerbann gegen diesen Stamm. Alle anderen Stämme stehen auf und kämpfen gegen Benjamin. Fast nichts blieb mehr übrig von diesem Stämmlein. Benjamin war geradezu ein Nichts. Und aus diesem Stamm ist Saul hervorgekommen. Aber liebe Freunde, genau das ist in der Bibel immer der Ort, aus dem Gott Neues schaffen will. Aus dem Nichts will Gott Neues schaffen. Wir haben einen Gott, der, was nicht ist, ins Leben ruft und die Toten lebendig macht. So Paulus in Römer 4, Vers 17. Ich weiß das aus Gesprächen. Manche meinen, sie hätten deshalb einen schweren Weg, weil sie aus kleinen, bescheidenen, vielleicht sogar undurchsichtigen Verhältnissen stammen. Wenn man auch fromme Eltern gehabt hätte, die einem den richtigen Weg gezeigt, wenn man auch gebildete Eltern gehabt hätte, die einem in diesen Weg eingewiesen, wenn man angesehene Eltern gehabt hätte, die einem den hohen, schönen Weg gewiesen, ja, dann aber nun waren es eben ganz, ganz einfache Leute, die eine manche Negativbelastung ins Seelengepäck hineingepackt haben. Manchen macht der Lebensweg deshalb zu schaffen, weil ihnen die Erbbelastung zu schaffen macht. Und deshalb versuchen sie immer wieder, auch auf tiefen psychologischen Wegen, zurückzugehen, lange, lange Wege zu gehen, zurück in die Jugendzeit, um dort noch einmal das alles ins Lot zu bringen und zu heilen, was zwischen ihnen und ihren Eltern steht. Lange, mühsame Wege, die einen oft noch schwermütiger machen. Liebe Freunde, wir alle, ob hoch oder tief, ob angesehene Eltern oder Leute aus einfachsten Verhältnissen, wir alle kommen aus der untersten Schublade der Gesellschaft. Wir alle miteinander kommen aus dem sündlichen Geschlecht. Wir alle kommen von der Sünde her. Demgegenüber spielt alles andere gar keine Rolle. Vom Sündenfall sind wir erblich belastet, so wie der Stamm Benjamin. Wir alle kommen von dem kleinsten und unbedeutendsten und eigentlich zur Vernichtung ausgesetzten Sündenstamm der Menschen. Und sehen Sie, an diesem Ort kann Gott es schaffen, dass er uns herausholt, uns neu macht. Ist Jesus in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Doch, das Alte ist vergangen. Hören Sie es doch an diesem Text noch einmal. Ihre Erbbelastung, die Sie so tief drückt, sie ist in Jesus vergangen. Ihre Schwierigkeiten, an denen Sie immer noch dauern, die schon Jahre zurückliegen, ist vergangen in Christus. Ihre Wege, die Sie zurückgehen, sind nicht mehr notwendig. Das Alte ist vergangen. Nehmen Sie es doch ab. Das Alte ist vergangen. In Christus ist alles neu geworden. Eichendorff schrieb ja vom Mann ohne Schatten. Das ist Romantik. Überhaupt keine Wirklichkeit. Ein Menschen ohne Schatten gibt es nicht. Aber bei Gott gibt es ihn trotzdem. Wer in das helle Licht dieses Gottes tritt, der hat keinen Schatten mehr. Keinen dunklen Schatten der Vergangenheit mehr. Der steht im hellen Licht des neuen Tages. Ein Mensch ohne Schatten können Sie sein in diesem Christus. Ein Mensch ohne Schatten, so wie dieser Saul aus dem Stamm Benjamin. Neu anzufangen, die nächsten Schritte zu tun. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Belastet. Das ist das erste Wort. Und das zweite, Saul ist gehorsam. Also Saul stammte aus dem Hause Kisch. Man muss ja noch im Alter umlernen. Ich lernte 50 Jahre, dass es Kies heißt. Und so habe ich es eigentlich auch im Hebräischen nachgelesen, aber nun liest man eben Kisch. Also, es heißt Kisch. Und dort, in diesem Hause, beginnt alles mit einem Missgeschick, mit einem Verlust. Schlimm, mit einem Verlust. Klar, man kann ja vieles verlieren. Ich habe das schon öfters erwähnt. Meine große Angst ist immer vor dem Verlust des Fadens, nicht wahr? Man predigt und dann ist der Faden ab, nicht wahr? Man weiß einfach nicht mehr weiter. Man sagt Amen und geht, nicht wahr? Und die Steine sitzt da. Das sind schreckliche Träume. Man verliert einfach den Faden. Ich habe gerade gelesen, ein Freund von mir, der hat die Bankkarte verloren. Und bis er dann bei der Bank war, hatte der schon fröhlich das Konto geleert. Er hatte auch die Nummer dabei gelassen, klar, dass man es auch gleich richtig lösen kann. Und so hatte er nicht nur die Bankkarte, sondern auch gleich sein ganzes Geld verloren. Man kann sogar sein Auto verlieren. Das ist bei einem Golf nicht so schlimm. Aber wer ein Mercedes fährt, so mit ABS und Airbag, da ist schon einiges weg. Man kann seinen Mercedes verlieren. Eselinnen waren die Mercedes der damaligen Zeit. Mit Airbag und Blockiersystem, so haben Esel immer, nicht wahr? Bleiben plötzlich stehen. Und diese Eselinnen, die waren verschwunden. Ob sie sich selbstständig gemacht haben oder entführt, war nicht klar. Jedenfalls nicht mehr das heilige Blechle war nicht mehr, sondern das heilige Esele war einfach verschwunden. Und weil es auch kein Kasko gab, auch kein Teilkasko, weil man nicht auf eine Polizeistation gehen konnte, um den Verlust zu melden, entschied sich Vater Kies zu dem Wagnis, seinen Sohn unter dem Begleitschuss eines Knechtes auf Suche zu schicken. Geh hin und suche. Und nun schauen Sie auf diesen Saulensohn. Der Saul sagt nicht, Papa, völlig sinnlos. Wer im Gebirge eine Eselin finden will, ist ein Esel. Es gibt Hunderte, damals Hunderte von Eselinnen und die tragen alle gar kein Nummernschild. Wer will denn herausfinden, welche die unsrigen sind? Und du schickst mich los. So sagt dieser Sohn nicht. Er sagt auch nicht, Papa, das ist ja völlig nutzlos. Die Aktion steht in keinem Verhältnis zu dem Aufwand. Saul sagt nicht, Papa, völlige Eselei. Wenn schon, dann geh doch selber. Vers 4. Er ging. Das ist Sohnesgehorsam, der im Gebot Gottes verankert ist. Sicher hat er auch eher erhebliche Zweifel, ob diese Suche der richtige Weg ist. Aber er ging hin, weil es ihm der Vater befahl. Ich möchte jetzt nicht die Unterwürfigkeit der Jungen unter die Alten predigen. Viele junge Leute, auch junge Leute in unserer Gemeinde, sind deshalb zum Glauben gekommen, weil sie sich gegen den Rat ihrer Eltern den eigenen Weg gegangen sind. Aber dies andere bleibt auch, was in Hebräer 5 steht, Jesus hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Hier geht es nicht nur um leibliche Väter, sondern um Gott, den Vater. Und oft wissen wir ganz genau, diesen Weg sollten wir gehen. Oder jeden Weg sollten wir gehen. Oft ist dieser Weg der schwerere, den Gott will. Gott sagt, geh diesen Weg. Und er ging. Und Gott sagt, du sollst diesen Weg gehen. Und er ging. Gerade der mühsamere Weg ist meistens Gottes Weg. Befiehl du deine Wege. Ihm anbefehlen. Das ist's. Gehorsam seinen Weg zu gehen, so wie Saul. Und drittens, er ist geduldig. Es ist schon fast eine Eselsgeduld. Er ging durch das Gebirge und er fand sie nicht. Er ging durch das Gebiet Sha'alim und er fand sie nicht. Er ging durch das Gebiet von Benjamin und er fand sie nicht. Dreimalige Holzwege. dreimal Sargassen, dreimal umsonst. Wir wären bestimmt ungeduldig geworden, wären umgekehrt, hätten die Suchaktion abgebrochen. Schließlich sind wir nicht dumm, die Nadel im Heuhaufen lässt sich überhaupt nicht finden. Und eine Eselin im Gebiet, so groß wie zwei Landkreise von Häuse, zu finden, geht ja auch nicht. Aber er bleibt auf dem Weg. Geduld ist euch Not. Sehen Sie, Paulus war auch auf dem Weg. Er suchte keine Eselin, er suchte Gesundheit. Und dann hat er dreimal gebetet, Herr, mach mich gesund. Und er hat Gesundheit nicht gefunden. Und er bat ein zweites Mal, Herr, mach mich gesund. Und er hat die Gesundheit nicht gefunden. Und er bat ein drittes Mal, Herr, ich kann nicht mehr, mach mich gesund. Und er hat die Gesundheit nicht gefunden. Dreimal Sargassen, dreimal umsonst. Sehen Sie, sie gingen durch, heißt es von diesen zwei, von Saul und seinem Knecht. Sie gingen durch alle Schwierigkeiten, durch alle Zweifel, durch alle Ängstlichkeiten. Liebe Freunde, gehen wir doch nicht so schnell wieder zurück. Biegen wir doch nicht zeitlich ab. Werfen wir den Bettel nicht gleich hin. Durchgehen durch alle Schwierigkeiten, durch alle Zweifel, durch alle Ängstlichkeiten. Die Eselinnen sind da mal im wahrsten Sinne des Wortes durchgegangen. Und jetzt geht Saul auch durch. Er muss durchgehen. Unsere jungen Leute haben den Begriff, da muss man durch. So schlecht ist dieser Ausdruck gar nicht. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber mit dem Herrn durch das Heute in den Morgen hinein. Liebe Freunde, auch wenn Sie die Gesundheit nicht finden, auch wenn Sie die Kraft nicht wiederfinden, auch wenn Sie Ihr Lebensglück überhaupt nicht in Ihr Blickfeld bekommen, gehen Sie weiter. Gehen Sie durch in dieser Geduld eines Saul. Er ging durch alle Schwierigkeiten. Er war sensibel. Das ist das Vierte. Er war sensibel. Vers 5 sagt er nun, lasst uns wieder umkehren. Nicht, weil es keinen Wert mehr hat, weil jetzt die Frustrationsgrenze erreicht ist, weil auch der Gehorsam kein ewiges Gewinde ist, nein, sondern der Vater könnte sich statt der Eselinnen um sie sorgen. Wie viele Eltern wären froh, wenn ihre Kinder, von denen sie oft nicht wissen, wo sie sich bei Tag und Nacht aufhalten, ein klein wenig vom Zartgefühl und von der Herzensbildung dieses Saul besäßen. Von Saul heißt es, dass er schön sei. Das ist nicht nur Fassade, er hat, und so heißt es hier eigentlich, er hat eine schöne Seele. Er ist eine Seele von Mensch. Er sorgt sich um die, die sich um ihn Sorgen machen. Das ist Sensibilität im Sinne der Bibel. Er macht sich Sorge um die, die sich um ihn Sorge machen. Und so, fünftens, ist er hellhörig. Er ist hellhörig. Als Sie nicht mehr weiter wissen, heißt, siehe, da ist ein berühmter Mann Gottes in der Stadt. Was er sagt, das trifft ein. Man nannte ihn Seher. Man nannte sie immer Seher. Sie waren vor den Propheten da. Das waren die ersten Fernseher in der Welt. Denn von denen heißt's, das, was sie sahen, das trifft ein. Also nicht Fernseher aus Hightech und modernem Material, sondern aus Fleisch und Blut. Zu dem geht hin. Mir ist interessant, der Saul hörte in diesem Augenblick nicht auf seinen Verstand, der ihm sagte, jetzt ist Schluss, nun geht's heim. Er hört nicht auf seinen Verstand. Er hört nicht auf sein Gefühl und fragt, ich bin jetzt nicht mehr so gut drauf. Ich spüre einfach, dass jetzt aus ist und meine Aktion abgebrochen wird. Er hört auch nicht auf sein Gewissen, weil er weiß, dass das Gewissen ein Luder ist, das sich auf jeden Zeitgeist einlässt.
Er ist hellhörig auf das, was der berühmte Mann Gottes zu sagen hat. Auf diese Weisung von außen will er ausgerichtet sein. Nun haben wir keinen berühmten Mann Gottes in der Stadt mehr. Die Zeit der Propheten und Apostel ist die Zeit der Heilsgeschichte, die abgeschlossen ist. Gott sprach durch seinen Knecht Mose, dann durch seine Propheten, durch seine Apostel. Und heute? Heute spricht er durch sein Wort. Allein durch sein Wort. Wir haben keinen berühmten Mann Gottes mehr in der Stadt, aber wir haben das berühmte Wort Gottes in der Stadt. Und das ist genauso gut. Von dem heißt es genauso, was es sagt, das trifft ein. Der einzige Fernseher, der wirklich etwas taugt, ist nämlich die Bibel, ist nämlich das Wort. Das, was dort steht, trifft auch ein. Hellhörig sein. Nicht auf das, was uns immer der Verstand sagen will. Auf das Gefühl. Das Gefühl ist ja wie eine Achterbahn auf dem Wasen, die immer von oben wieder nach unten geht. Hellhörig, nicht auf unser Gewissen. Das Gewissen ist ja wetterwendig und anpassungsfähig. Hellhörig auf das, was ein Wort sagt. Neues Zutrauen zu dem Wort in der Stadt. Was es sagt, das trifft zu. Es ist nicht ein Wort neben anderen, es ist das einzige Wort, das eintrifft. Und so, sechstens, er ist erstaunt, dieser Saul, über seine Wegführung. Sie gehen zu dem Mann Gottes, zu dem Samuel. Und interessante kleine Bemerkung, Sie haben es vorher gemerkt, Sie haben noch 75 Pfennig umgerechnet in der Tasche. Und Sie fragen trotzdem, was bringen wir ihm? Nicht wahr? Was bringen wir ihm? Sie wollen nicht ins Haus gehen, ohne was zu bringen. Was bringen Sie ihm? Ja, das ist die Schwierigkeit. Mit 75 Pfennig gibt es keine Blumen, auch kein Moncherie, kein halbes Pfund Hochland gemahlen. Ja, wenn wir das alles nicht, dann was bringen wir? Aber sie haben nichts. So menschlich ist diese Bibel an diesen Stellen. Und so gehen sie trotzdem. Sie werden freundlichst empfangen, eingeladen. Und sie bekommen einen Ehrenplatz bei Tisch. Sie bekommen eine Ehrenportion mit Keule und Fettschwanz. Mann, wie das geschmeckt hat. Das war ganz bestimmt keine Diät. Und nicht nur den Ehrenplatz, nicht nur eine Ehrenportion, er bekam auch eine Ehrenschlafstätte oben auf dem Flachdach des Hauses, wo es in der Nacht kühle war. Er ist erstaunt, welche Wege Gottes führt. An viel mag er gedacht haben, an das nun wirklich nicht. Liebe Freunde, Gottes Wege sind nicht auszurechnen. Sie mögen an viel denken, aber Sie werden genauso einmal erstaunt sein, wenn Sie den Ehrenplatz bei Gott bekommen, wenn er Sie ruft. Sie werden an seinem Tisch erkennen, wie wunderbar er Ihren Weg gelenkt und geführt hat. Wenn einem der Lebensweg zu schaffen macht, dann, liebe Freunde, denken Sie daran, es kommt der Augenblick, wo Sie erstaunt sind, wo Ihnen die Augen und das Herz aufgeht. Er hat es alles wohlbedacht und alles, alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Und das Letzte. Dieser Saul ist ganz still. Du aber stehe jetzt still, sagt dieser Samuel. Er schwätzt nicht mehr, er fragt nicht zurück. Er ist ganz still geworden über der Wegführung seines Lebens. Und dann legt er ihm die Hand auf und salbt ihn zum Fürst, zum König über dieses Volk. Liebe Freunde, er hat Eselinnen gesucht und er hat ein Königreich gefunden. Das ist der Zielpunkt. Er hat Eselinnen gesucht und er hat ein Königreich gefunden. Und nun frage ich, was wäre, wenn uns Gott das finden ließ, was wir suchten? Ich frage, was wäre, wenn es nicht viel mehr wäre, als was wir uns in Tag- und Nachtträumen ersehnten? Weh uns, wenn Gott in seinem Erbarmen uns nur das finden ließe, was wir suchten. Denken Sie noch einmal dran, was wäre aus dem Saul geworden, wenn er nur wieder seine Eselinnen gefunden hätten. Ein Bauer wäre geworden, vielleicht ein Landadliger, ein Erdenbürger, aber von dem wir heute Abend überhaupt nichts mehr wüssten, vom Staube verweht. Weil er etwas anderes gefunden hat, als was er gesucht, ist sein Leben einmalig geworden. Ich frage, was ist aus der Samariterin am Jakobsbrunnen geworden, wenn sie nur ein bisschen Wasser gefunden hätte? Weil sie das Wasser des Lebens gefunden hat, ist ihr Leben einmalig geworden. Was wäre aus Saulus geworden, wenn er nur ein paar Christen gefunden hätte, um sie zu verhaften? Weil er den Christus gefunden hat, ist sein Leben einmalig geworden. Was suchen Sie? Auf welchem Suchweg befinden Sie sich? Was erträumen Sie sich? Darf ich Ihnen sagen, wenn Gott Ihnen nur das schenkte, was Sie sich heute Abend erträumten, dann gehörten Sie auch zu den Ärmsten der Armen. Ihr Leben soll doch einmalig werden. Ihr Leben muss einmalig werden. Er will Sie etwas viel Größeres finden lassen, nämlich sein Königreich. Sie sind ausgezogen, Gesundheit zu suchen. Er will Ihnen das Königreich schenken. Sie sind ausgezogen, die Überwindung Ihrer Angst zu suchen. Er will Ihnen sein ganzes Königreich schenken. Er will Sie reicher machen, reicher, als Sie sich je vorstellen können. Das ist dieser Gott, der uns mehr schenkt, als wir suchen können oder was wir uns erträumen. Diesem Herrn sei Lob und Preis und Ehre. Amen.